Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
David Chiavacci, als Japanologe haben Sie auch schon in Japan, zu Tokio gelebt. Wie direkt kommen Sie jetzt von dort über Freunde, denke ich, auch die Situation mit über?
Ja, ich bin natürlich im Kontakt mit vor allem engen Freunden, die ich dann habe. Und muss sagen, ein Teil der Leute, vor allem auch Leute, die vom Ausland sind, die sind natürlich zwischenzeit aus Tokio abgereist, vor allem in Süden vom Land. Andere sind hingegen noch in Tokio. Und eigentlich ganz generell, man spürt natürlich die grosse Anspannung, die dort ist. Es ist so, dass es bewegt sich nichts, gerade in den letzten Tagen, und man weiss nicht, wie die Entwicklung weitergeht. Man weiss ja eben auch nicht, ob Tokio wirklich selber betroffen wird, sie direkt. Und man kommt da die Spannung mit über, die natürlich dort bei den Leuten herrscht. Auch wenn vielleicht das Leben gegen aussen relativ ruhig, normal weitergeht. Aber es ist so der Unsicherheitsfaktor, der bei allen wirkt.
Und die Spannung, die hat er dort deutlich zugenommen. Das spüren Sie bei den Freunden?
Ich denke schon. Also ich spüre auch bei mir selber, dass die Spannung zunimmt. Also gerade, wie soll ich sagen, in den ersten Tagen haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Man ist gar nicht mitgekommen. Man hat auch noch kein richtiges Bild gehabt. Und ich denke, das ist auch den Leuten in Japan natürlich so ergangen. Und jetzt plötzlich, gerade in dem Störfall im AKW, es scheint sich weiterzuentwickeln, dann geht es wieder einen Schritt zurück. Und man weiß ja wirklich nicht, wie sich das langfristig entwickeln wird. Und entsprechend ist Spannung schon, die sehr stark zunimmt. Entsprechend, ja.
Sie haben vorher gesagt, es gibt Leute, die aus Tokio in Süden gereist sind, geflüchtet sind aus Tokio, sind aber von mir aus gesehen eigentlich erstaunlich wenig. Von Panik oder Massenflucht kann man gar nicht reden. Ist das für Sie, die das Land besser kennen, gut kennen, ist das für Sie auch etwas Erstaunliches? Oder ist das einfach aus technischen Gründen, also verkehrstechnischen Gründen, gar nicht anders möglich?
Also ein Punkt, denke ich schon, ist wirklich verkehrstechnisch, wo man sich muss überlegen, wer mal in Japan und vor allem in Tokio, dem Grossraum, gelebt hat, wo 35 Millionen wohnen, der weiss, wie dicht das besiedelt ist. Der weiss, wie gut die ganze Infrastruktur vom öffentlichen Verkehr funktioniert, aber der weiss auch, wie die Züge wirklich an der Grenze von der Kapazität funktionieren. Und ich denke, es ist der ganzen Bevölkerung klar, ich weiß nicht, ob es wirklich einen Evakuierungsplan gibt von der Regierung oder irgendetwas.
Gibt es offenbar nicht, ja.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Also, man muss mal sagen, es sind 35 Millionen, auch wenn jetzt vielleicht 2-3 Millionen weg sind. Das ist eine riesen Menge Leute und wie will man die irgendwie wegbringen? Also, man muss eigentlich dort ausharren. Und es gibt natürlich einen Diskurs, kann man sagen, in der Öffentlichkeit, wo schon betont wird, jetzt, man soll sich sozusagen nicht davor stellen entsprechend. Aber klar, ich denke eigentlich, wichtig ist vielleicht wirklich auch der verkehrstechnische Aspekt und wo sich die Leute auch bewusst sind, dass man eigentlich keine Chance hat, wegzukommen in dem Sinn.
Ist es auch noch ein kultureller Grund, dass man in Japan nach der japanischen Lebensauffassung so ein Schiff nicht darf verlassen, dass man muss zusammenbleiben, dass man soll in der Gruppe bleiben, dass man nicht einfach ausschert.
Also es ist sicher ein, sagen wir, ein Diskurs, der immer wieder betont wird, aber auch von den Arbeitgebern, in der Firma. Wir sind ein Team, das wird sicher stärker betont, tendenziell in Japan, als bei uns im Westen vielleicht. Das gibt es vielleicht auch gewisse historische Vorläufer, aber ist klar, das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation entsprechend. Also da könnte durchaus auch sein, dass die Situation kippen würde, aber ich denke wirklich, der Punkt ist auch, oder der Hauptpunkt nochmal zu betonen, ist die Verkehrslage, ist eigentlich, man sieht, man kommt auch nicht weg, wenn sich alle versuchen, rauszubewegen. Also man muss zusammenhalten. Es gibt eigentlich im Moment gar keine andere Option wie in dem Grossraum Tokio.
Informiert werden die Leute über die Lage schon, man weiss aber nicht recht, wie ehrlich oder wie intensiv, was denken Sie? Ist die Regierung, weiss sie nicht mehr oder hebt sie manchmal auch gewisse Informationen zurück?
Gut, also ich denke, man kann sich natürlich überlegen, angesichts eben von der Unmöglichkeit, Tokio zu evakuieren, dass die Regierung vielleicht auch gewisse Informationen zurückhaltet. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass natürlich auch niemand weiss, wie sich die Situation wirklich entwickelt, dass sich das vielleicht auch stündlich wieder entwickelt, dass deswegen auch die Regierung zum Teil widersprüchliche Aussagen macht, etc. dass der Informationsfluss auch intern auch nicht perfekt ist. Also, dass da noch ganz andere Faktoren drin sind. Es klingt immer so ein bisschen einfach. Es gibt so, wie sozusagen, einen grossen Masterplan von oben und man tut Informationen sperren und andere nicht. Das ist aber gerade in dieser Situation viel schwieriger, als man sich das meistens vorstellt, weil das ist ja auch die ganze, sozusagen, Gruppe von Leuten, die sich um den Notfall kümmern. Das ist eine sehr grosse Gruppe und da wird es auch Probleme geben intern mit der Kommunikation etc.
Aber es ist eine Tatsache, dass die Betreibergesellschaft, die TEPCO, von dem Atomkraftwerk betrogen hat, falsche Messdaten herausgegeben hat in der Vergangenheit, dass sie Pannen vernötigt hat. Ist da überhaupt noch ein Vertrauen um zu dieser Gesellschaft und jetzt eben auch der Regierung? Oder haben Sie den Eindruck, das ist tüchtig angekratzt?
Also man muss klar sagen, das ist ja bekannt, dass eben verschiedene Störfälle gegeben hat, dass da nicht, sagen wir jetzt mal ganz neutral, eine volle Informationspolitik gefahren worden ist vom Betreiber. Ich denke, allgemein ist sicher ein nach wie vor ein starkes Vertrauen da zur Regierung. Mein Eindruck ist, dass die Regierung nicht mehr ganz zum Betreiber das gleiche Vertrauen hat. Deswegen ja, dass da eigentlich da zu einem Wechsel gekommen ist, wo dann der Premierminister sozusagen das Kommando übernommen hat, auch bei der Behandlung von dem Störfall im AKW. Ich denke auch, jetzt im Moment ist natürlich vielleicht auch für die Leute vor Ort auch gar nicht die Möglichkeit, das wirklich zu hinterfragen, oder? Man ist noch wirklich im Notfall drin, man spürt die Spannung und man hofft auch einfach wirklich aufs Beste, dass es nicht so ausbleibt, der Worst Case.
Wenn Sie sagen, dass die Regierung der Betreiberfirma, der TEPCO nicht mehr vertraut, dann muss man sagen, das ist aber ein Bruch, weil die Wirtschaft und die Politik, die haben jetzt eigentlich jahrzehntelang zusammengespannt, sind ein Duo gewesen, wo die ganze japanisch-wirtschaftliche Erfolgsgeschichte abgeliefert hat, das wäre dann ein Bruch.
Das kann man schon, also wird natürlich abzuwarten sein, wie sich das langfristig entwickelt. Aber da kann man schon sagen, jetzt in dieser Situation scheint die Regierung zum Schluss gekommen zu sein oder der Premierminister vielleicht auch persönlich, dass er jetzt das Ruder an sich reissen muss und dass er nicht mehr vertrauen kann auf Partner aus der Privatwirtschaft. Und das ist sicher, Japan ist sehr stark geprägt worden, gerade ab den 1960er Jahren, durch das enge Kooperation zwischen der Regierung und Privatwirtschaft und natürlich auch einen starken Vertrauensbestand hat, Vertrauensbeziehung zwischen.
Andere sagen viel.
Klar, das kann man natürlich so und so betrachten. Es ist natürlich jetzt schwierig zum Beispiel zu sagen, ist die, Zusammenarbeit jetzt wirklich so viel stärker in diesem Bereich als zum Beispiel in der Schweiz? Also in der Schweiz wissen wir natürlich, die Regierung wird sicher sehr gute Kanäle zur Privatwirtschaft haben, zu einzelnen Unternehmen. Es gibt sicher viele Abgeordnete im Schweizer Parlament, die Interessen von der Privatwirtschaft vertreten. In Japan ist natürlich schon, was man kann sagen, ist, wir haben ja die lange Zeit gehabt, wo die LDP an der Macht war, eine Partei. Wir haben eine Bürokratie gehabt, die sehr viel Einfluss gehabt hat, gerade bis 1970er Jahre, die ganze Politikprozess. Und wo auch sehr eng zusammengearbeitet hat mit der Wirtschaft, wo aber auch so die generelle Lehrmeinung, kann man sagen, ist gewesen, die Strategie ist von der Bürokratie entwickelt worden. Für die Umsetzung hat man dann natürlich auch die Privatwirtschaft gebraucht, aber man hat versucht, auch eine Strategie zu entwickeln, wo sozusagen das nationale Wohl im Vordergrund steht und nicht das Partikularinteresse von einem bestimmten Unternehmen entsprechend. Also, dass da auch versucht ist, einen Ausgleich zu schaffen.
Jetzt sieht man Bilder von Demonstrationen oder von einer Demonstration in Tokio. Es sind nicht viele Leute, die demonstriert haben, ein paar Dutzend, vielleicht 100 Leute. Wie erstaunlich ist es, dass in dieser Situation jetzt überhaupt demonstriert wird?
Ja, erstaunlich und nicht. Also man muss ja auch sehen, auch in Japan gibt es natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen, es gibt auch dort Anti-AKW-Bewegung etc. Also da gibt es auch Oppositionsgruppen, wo vielleicht auf nationaler Ebene nicht die grosse Resonanz findet, aber wo natürlich entsprechend auch jetzt zusätzlich aktiviert worden sind durch die ganzen Vorfälle. Und von dem her ist natürlich zu erwarten gewesen, dass früher oder später die auf die Strasse auch gehen, entsprechend klar, nochmal muss man betonen, es gibt natürlich den offiziellen Diskurs, der von der Regierung, von Arbeitgebern, von allen wird betont werden, immer wieder im Alltag. Wir müssen jetzt zusammenstehen, jetzt ist nicht Zeit für Streit sozusagen, wir müssen gemeinsam das Problem angehen und lösen etc. In dem Sinn kann man auch sagen, das ist jetzt ein paar hundert Leute, natürlich, oder 100 Leute ist eigentlich nichts für Tokio. Es ist eine ganz kleine Splittergruppe, könnte man sagen. Aber es ist natürlich vielleicht ein erstes Anzeichen, für was dann je nachdem in der Zukunft entwickeln könnte auftreten.
Eben, ich habe es auch ein bisschen gesehen vor dem Hintergrund, dass man Japan sagt, eine Gesellschaft, wo niemand wie rot über Kreuzung geht, wo Ruhe eigentlich Bürgerpflicht ist und in so einer Situation vielleicht ganz speziell.
Ja, wobei, auch da muss man sagen, Das ist vielleicht auch wirklich nochmal zu betonen, eine Entwicklung, die eigentlich ab den 60er Jahren in Japan sich wirklich so abzeichnet hat und dann mehr und mehr gefasst hat. Wir haben dort so eigentlich einen Sozialkompromiss, der sich zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, zwischen Bevölkerung, LDP, Regierung sozusagen abzeichnet hat, wo dann sehr lange das Land reit hat, das gemeinsame Wachstum, die Leute partizipieren am Wirtschaftserfolg. Wenn wir aber die ersten Nachkriegsjahre anschauen, so die ersten 15 Jahre etwa, dann haben wir riesige Demonstrationen. Wir haben virulente politische und soziale Konflikte. Es ist grundlegend die Frage gegangen, wie wird das Unternehmen geführt? Wo soll Japan hin? Was ist das Ziel von dieser Gesellschaft? Wo soll sie sich international positionieren? Das heisst, ich denke, es ist falsch. Es gibt so einen gewissen Diskurs zu sagen, ja, die japanische Kultur ist sozusagen so harmonisch und darum ist es so friedlich und läuft so gut ab. Ich denke, das ist grundlegend falsch, wenn man Geschichte anschaut. Es gibt in Japan auch immer wieder Phasen mit extremen sozialen, politischen Konflikten.
Also der Eindruck, die Japaner schauen viel mehr als jetzt Europäer auf Normalität. Es sind, vielleicht ein bisschen zugespitzt gesagt, alles Ja-Sager, der wäre in dem Fall falsch.
Ich denke, da ist sicher falsch zu sagen, es sind alles Ja-Sager. Muss ich nochmal sagen, einfach ab den 60er Jahren hat sich das Modell rauskristallisiert, das halt extrem erfolgreich war. Also sozusagen die Firmen, die Regierung, die LDP hat versprochen, Wachstum, Massenkonsum, und sie haben die Versprechen gehalten. Und darum ist das natürlich ein sehr, sozusagen, auch ein Modell gewesen, das grosse Resonanz in der Bevölkerung gefunden hat. Plötzlich hat man eben Strom, Licht, flüssend Wasser, ein Auto, ein Haus. Man hat plötzlich wirklich einen Wohlstand gehabt in Japan, und das ist ein Bruch zu dem, was man früher gehabt hat, wo sehr viele Leute unter sehr einfachen Bedingungen haben müssen leben.
David Giavacci, wechseln wir das Thema. Kommen wir zu den Leuten, die in dem AKW Fukushima jetzt die Arbeit noch machen. Die 50 Leute, hat man immer gesagt, im Moment sind es, was man gehört, ein bisschen mehr, die dort arbeiten. Die sind die Helden, sagt man, von dieser Katastrophe. Mhm. Die sind dort mit grosser Wahrscheinlichkeit verstrahlt worden. Wir wissen ja nicht, was genau abläuft dort drin. Aber die Pflichterfüllung, ist das typisch?
Ja und nein. Also ich denke, klar, auch dort wiederum, wenn man die Leute würde vielleicht befragen, wieso machen sie das, dann würde sie schon sagen, es ist meine Aufgabe, jetzt kann ich nicht sozusagen desertieren. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Ich habe vielleicht auch gewusst, was für Risiko je nachdem da könnte auftreten. Ich muss jetzt bereit sein, vielleicht auch mich selber zu opfern. Andererseits ist klar, aber in dieser Situation, denke ich, würden da viele Leute im Westen das machen. Das haben es auch viele Leute in Tschernobyl gemacht. Also auch da kann man das auch nicht einfach nur auf kulturelle Muster zurückführen. Man kann wiederum sagen, sicher gibt es einen starken Diskurs in den Unternehmen, Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber der Gesellschaft, Verpflichtung etc., wo damit reinwirkt. Aber das ist vielleicht in dieser Ausnahmesituation auch ein sehr menschliches Verhalten bis zu einem gewissen Grad.
Also das, was wir als japanisch beobachten, eben der Anspruch auf Normalität, dass man sich in dieser Normalität aufhalten soll, auch da jetzt die Pflichterfüllung, das relativiert sich eigentlich, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, sehr stark. Es gibt gar nicht so das besondere Japanische, wo wir uns da vielleicht das Bild machen.
Ja, also man muss sagen, nochmal, es gibt schon einen Diskurs, wo auch den Firmen ganz klar gesagt worden ist. Wir sind Japaner, darum sind wir loyale Arbeitgeber, darum haben wir Harmonie zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Das liegt in der japanischen Kultur, auch das ab den 60er Jahren. Man hat das Wirtschaftswunder erklärt mit kulturellen Faktoren. Jetzt als Sozialwirtschaft würde ich sagen, da sind natürlich ganz viele andere Faktoren, die vielleicht viel wichtiger gewesen sind. Und das ist aber, würde ich auch sagen, ein Diskurs, der natürlich das Verhalten der Leute prägt, der ihre Normvorstellungen prägt und der natürlich damit auch eine Wirkung entwickelt. Also es ist so wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, die da eintritt durch so kulturelle Diskurse. Und die sind sehr stark in Japan, weil mit dem hat man eigentlich versucht, sich auch abzugrenzen gegen den Westen. Und da finde ich auch noch wichtig, muss ich überlegen, auch Japan, wo plötzlich Wirtschaftserfolg hat, eine moderne Gesellschaft geworden ist, da ist auch die Frage aufgekommen, was sind wir noch? Was macht uns noch japanisch? Weil für uns im Westen ist ja Modernisierung Teil von unserer Kulturgeschichte. Einfach gesagt, in Japan hat man sich natürlich gefragt, sind wir noch japanisch? Und dann ist natürlich noch so stärker geworden die Tendenz, den Wirtschaftserfolg gerade eben durch besondere kulturelle Eigenheiten versuchen zu erklären. Und damit auch die Identität wieder zu stärken.
Haben Sie da ein Beispiel vielleicht?
Ja, das Beispiel ist zum Beispiel, was typisch ist, ja, was immer gesagt wird in Japan, ist das Beschäftigungsmodell. Also, dass eben die Leute nach Schulabschluss in ein Unternehmen gehen und dort eigentlich das Leben lang beschäftigt werden und entsprechend hohe Loyalität haben gegenüber ihrem Arbeitgeber. Das ist klar, das sehen wir natürlich auch zum Teil in westlichen Firmen, gerade in Grossunternehmen, dass das gemacht wird. Wir sehen auch in Japan, dass das nicht für die ganze Belegschaft gilt, es gibt auch Kern- und Randbelegschaft etc. Und dort ist sehr stark argumentiert worden, zum Beispiel, die drei Stammbeine, die das Modell immer ausgemacht hat, das sind eigentlich die drei modernen Schätze von Japan. So wie die drei alten Schätze, die der erste mythische Kaiser von der Sonnengöttin bekommen hat, die eigentlich sozusagen ihm das Recht gegeben haben, über das Land zu herrschen, für soziale Ordnung zu sorgen. Und so ist man eigentlich gesagt worden, so sind eben so die drei zentralen Eigenschaften unseres Beschäftigungsmodells kulturell bedingt. Man hat es dann auch legitimiert, eben gesagt, wir haben eben harmonische Beziehungen, weil eben Japan eine harmonische Kultur ist zum Beispiel. Man hat hohe Loyalität, weil Japaner eben stark sich in Gruppen einordnet etc., wie sie eben Gruppeninteressen vor den individuellen Interessen stellen. Und man hat eben da auch einen Schluss gezogen eben hin zu diesen drei Insignien, wo der erste mythische König bekommen hat oder Kaiser bekommen hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt sozusagen auch die Basis für den Wirtschaftserfolg in der Gegenwart. Und das ist eigentlich auch ein Stück weit eben kulturell bedingt entsprechend.
Gibt es etwas Ähnliches in der Schweiz, dass man es vielleicht noch im Vergleich ein bisschen besser versteht?
Ja, man könnte zum Beispiel sagen, oder, in der Schweiz haben wir sicher auch so kulturelle Diskurse. Also zum Beispiel, wir reden ja immer vom guten Schweizer Kompromiss, oder? Und jetzt kann man sich fragen, ist das kulturell bedingt oder ist das, weil unser politisches System eine gewisse institutionelle Ausgestaltung hat, die eben es nötig macht, dass möglichst viele Gruppen mit sozusagen an Bord geholt werden, damit wir einen breit abgestützten Entscheid haben, damit niemand das Referendum oder was auch immer gegen ein neues Gesetz ergreift. Aber wir tun das natürlich legitimieren, dass wir sagen, wir Schweizer sind eben sehr diskussionsfreudig, aber man findet dann auch eine gemeinsame Basis und einen Kompromiss. Und man kann sicher auch sagen, das ist auch etwas, was uns beeinflusst in dem Sinn, dass man natürlich damit auch immer rechnet, dass man einen Kompromiss finden werden, der möglichst breit gesellschaftlich abgestützt ist.
Das heisst aber, das, was uns an Japan jetzt auch als fremd erscheint, auch in der Wirtschaftswelt, eben in der Firma, die Kultur dort, das ist zum Teil auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, inszeniert.
Ja, also man spricht da, es gibt eine bekannte Metapher über Japan, das Land der inszenierten Harmonie. Und das ist natürlich ein Stück weit. Und das vielleicht auch ein Stück weit, wenn man auch schaut, wie die Prozesse ablaufen in Japan. Es wird da sehr viel Ritual durchgeführt, oder? Also wenn es zum Beispiel Sicherheit geht am Arbeitsort, dann werden alle versammelt, man redet zusammen, sagt man nochmal die 10 Grundsätze, dass kein Arbeitsunfall verursacht werden, etc., etc. Also dort ist, wir haben eine Gesellschaft, die sehr stark das Rituelle nach wie vor eine zentrale Rolle spielt. Sicher stärker als zum Beispiel in der Schweiz, wo das wieder, man würde sich komisch vorkommen, wenn man jetzt plötzlich am Morgen müsste antraben und nochmal die 10 Grundsätze von der Firma sagen. Man würde sagen, man vergütet da ja Zeit.
Gehört es zu diesem Ritual, dass jetzt die Regierung in diesen Overalls auftritt, sich als Arbeiter anzieht, verkleidet, kann man fast sagen?
Ja, ein Stück weit schon. Ist klar, das ist natürlich eine symbolische Handlung, die zeigt, wir haben jetzt die grosse Krise, was ja der Premierminister dann gesagt hat, explizit, das ist die grösste Krise in der Nachkriegszeit. Wir müssen jetzt zusammenstehen und die Regierung zeigt wohl auch da ein Stück weit, wir versuchen auch sozusagen, es gibt nicht mehr eine Regierung oben und eine Bevölkerung unten, sondern wir versuchen da die Schlüsse zu drehen und gemeinsam, wenn wir eben das Problem angehen und lösen. Und wir wissen auch, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist und nicht mehr normale Zeit.
Sozusagen. Aber das hat auch eine Tradition, dass man sich dann versucht, auf die gleiche, eben wieder eine Normalität, eine Einheit, eine Gruppe herzustellen. Kann man das auch lesen als, dass eben alle gleich sind, dass man eine Gruppe ist, dass man zusammenstehen soll?
Ja, also sicher, da kann man sagen, das ist genau auch der Diskurs, wiederum Schlüsse drehen, wir wollen gemeinsam auf ein Ziel anzugehen. Da also eben zum Beispiel auch, kann man sagen, eine Demonstration von diesen 100 AKW-Gegner ist in dem Sinn natürlich ein Bruch mit dem, oder? Ist auch ein Affront, ein Stück weit. Also es wird sicher auch Leute geben in Japan, die sagen, was machen die? Jetzt haben jetzt noch ganz andere Probleme. Jetzt kann man doch nicht protestieren, das kann man vielleicht später mal. Jetzt müssen wir eigentlich zusammenstehen entsprechend. Das ist sicher einer von den dominanten Diskursen.
Das Zusammenstehen hat ja auch, wie soll ich sagen, eine ganz praktische Seite zu Japan. Es ist ein kleines Land. Es leben dort 130 Millionen. Man ist praktisch auch gezwungen, in diesen Gruppen so eng zusammen zu sein.
Ja, also ich denke, das ist vor allem auch wiederum in den urbanen Ballungszentren, wo aber ja ein Grossteil von der Bevölkerung wohnt und dann natürlich gerade auch in Tokio, in der Metropolraum mit 35 Millionen. Ich denke schon, also ich habe das auch bei mir selber festgestellt, wenn ich in Japan gelebt habe und mich in der U-Bahn etc. bewegt habe, man muss sich eigentlich sozusagen in die Gruppe, in Menschenstrom etc. Einordnen, weil sonst merkt man, dann würde einfach die Menschenstrom nicht aneinander vorbeikommen, wenn man nicht die gewisse implizite Regeln eigentlich, die irgendwie entstehen in den Bahnhöfen, beachtet sozusagen.
Und das ist eine andere Situation als jetzt im Bahnhof Bern oder Hauptbahnhof Zürich in der Stosszeit?
Ich würde schon sagen, also man sieht ja schon im Bahnhof Bern oder auch Zürich, oder ich bin ja lange in Berlin gewesen, was ja auch eine Großstadt ist, plötzlich brechen dort Menschenströme zusammen. Obwohl es eigentlich viel weniger Leute hat auf engem Raum als in Japan. Und in Japan läuft das viel besser, sozusagen. Und da ist einfach wirklich, ich denke, man erreicht einfach einen Punkt, wo man sieht, man muss Rücksicht aufeinander nehmen. Man muss eben links und rechts klar Bahnen unterscheiden, für mich eine und die andere Richtung gehen, etc., etc.
Lernt man das auch schon im Kindergarten, in der Schule?
Ja, das ist eine interessante, es gibt ja bekannt in japanischen Schulen auch die Gruppenarbeiten, die es gibt. Das Interessante ist, das ist eigentlich erst von den US-Amerikanern in der Nachkriegszeit eingeführt worden. Die haben wollen die Japaner demokratisieren, haben gesagt, wenn wir nur Frontalunterricht machen, was bis dort an eigentlich in der japanischen Schule üblich war, dann lernen die nicht diskutieren, sie lernen nicht miteinander umgehen, sie lernen eben nicht gute Demokraten zu sein, etc. Und dann ist das eingeführt worden. Und das, was man heute hat schon in der Schule, was auffällig ist, ist, dass zum Beispiel die Schüler selber die Schule putzen, sie das eigentlich auch weitestgehend autonom organisieren, so Gruppenarbeiten, wobei klar immer die Lehrer im Hintergrund sind, um je nachdem einzugreifen, falls man sieht, dass jetzt etwas nicht richtig funktioniert. Aber wo man dann sehr früh versucht, den Schülern auch Verantwortung zu übergeben.
Also eine Gesellschaft, die auch stark versucht, eben eine Gruppe zu betonen, eine Gesellschaft herzubringen.
Ja, kann man sagen. Also das ist sicher ein ganz klarer, zentraler Diskurs, den wir in Japan haben.
Wechseln wir noch das Thema. Mhm. Was da passiert, ist ja mit Augen von da gesehen etwas Biblisches, Apokalyptisches. Es ist auch das Bild von der Arche Noah taucht auf, wo man sich dann allenfalls damit daraus retten kann. Gibt es solche Vorstellungen von Weltuntergang? Gibt es die in Japan auch?
Die gibt es sicher auch. Es gibt ja auch eine lange Tradition sozusagen von Darstellungen in Romanen oder auch in Filmen etc. von Katastrophen, auch in Japan. Ich denke aber, ein Punkt ist in der Gegenwart, denke ich, dass in Japan das noch nicht so als der Untergang sozusagen wahrgenommen wird. Oder so, weil man einfach noch in der Situation drin steckt, oder? Man hat da, man kann die Perspektive nicht von außen nehmen und sozusagen beobachten, sondern man steckt da wirklich viel mehr drin und man verdrängt auch gewisse Gedanken, was eben vielleicht so ein Worst Case könnte dann wirklich bedeuten, gerade wenn das Grossraum Tokio betont ist. Wir haben auch in der Kultur gewisse Vorstellungen, zum Beispiel im Mittelalter in Japan hat es eine Vorstellung von Mappo gegeben, von der Endzeit, buddhistisch prägt. Ich muss aber sagen, auch da, zum Beispiel heute, ich denke, die wenigsten Leute rechnen mit einer Mappo, mit einer Endzeit. Also gerade auch der Wirtschaftserfolg hat natürlich dann, und das ist auch generell eine zentrale Tendenz, die japanische Kultur ist sehr stark, würde man sagen, das Leben ist auf Diesseits, aufs erfolgreiche, angenehme Leben im Diesseits ausgerichtet und nicht auf eine so sehr Seelenrettung im Jenseits, sozusagen.
Und wie stark ist denn der Glaube? Also ist ja Shintoismus und Buddhismus, der dort praktiziert und gepflegt wird vor allem. Wie stark ist der Glaube? Oder anders gefragt, wie sehr kann der Halt geben jetzt in dieser Situation von Katastrophe? Bei uns ging man vielleicht in die Kirche, macht man das zu Japan auch?
Also es gibt sicher auch Leute, die in Schrein oder in Tempel beten gehen. Es gibt auch Leute, die sehr praktizierende Buddhisten sind und entsprechend natürlich sicher dort jetzt Rückhalt suchen bei ihrem buddhistischen Priester etc. Generell muss man aber sagen, dass die Religion in Japan einerseits sehr stark auf Familie ausgerichtet ist, also vor allem auch über Beerdigungen, Gedanken der Ahnen, das sehr stark buddhistisch geprägt ist. Und andererseits mit dem Shintoismus sehr stark, man spricht vom Genseriaku, vom Profit im Diesseits, also Götter, die einem helfen, gewisse Ziele zu erreichen, sozusagen. Und entsprechend ist vielleicht, tendenziell kann man auch sagen, dass weniger Leute jetzt sich der Religion werden auch zuwenden und mehr eben Familie und enger Freundeskreis sozusagen die Rolle nimmt, der gegenseitigen Stärkung auch jetzt, oder die Situation können irgendwie die Hand haben, in der man jetzt steckt.
Also, dass sie dort auch Trost suchen. Ist dann auch ein Punkt, dass der japanische Kaiser hat ja geredet, im Fernsehen eine Ansprache gehalten, ist das auch der Punkt, dass der Trost soll spenden, Rückhalt geben?
Ja, also er ist ja sozusagen ein symbolischer Staatsoberhaupt nach wie vor. Er hat aber politisch sehr klar eingegangene Funktionen. Aber ich denke, es war natürlich in dem Moment auch von ihm ein Zeichen, dass er auch beim Volk ist, sozusagen. Und dass auch er, der eben nicht in der Tagespolitik involviert ist und sicher auch nicht in keine Funktion hat, jetzt in der ganzen Rettungsversuch wegen Tsunami-Erdbeben oder Bekämpfung vom AKW, dass er sozusagen die Situation zur Kenntnis genommen hat und mit dem Volk zusammensteht, sozusagen. Das, denke ich, war, was aber auch die Regierung bezweckt hat, weil ich denke, seine Rede, auch dass er geredet hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Premierminister, vom Kabinett sozusagen genehmigt worden und sogar auch der Wortlaut, was er genau sozusagen verkündet hat.
Das heisst, es ist ein Zeichen, man soll es auch nicht überbewerten.
Man sollte es nicht überbewerten. Also, es ist nicht das Gleiche, was wir ja gehabt haben, ist Ende Zweiter Weltkrieg. Dort hat ja der Tenno auch die bekannte Rede gehalten, die dann übers Radio ausgestrahlt worden ist, wo er eigentlich zum ersten Mal seit nahezu Jahrzehnten an die Leute direkt geredet hat. Viele Leute haben gar nicht verstanden, was er sagt, weil er auch besondere Sprache gesprochen hat. Aber wir haben alle gewusst, das ist Kapitulation. Das kann nur Kapitulation sein, wenn jetzt wirklich der Tenno da das Wort ergreift. Seine Funktion ist aber in der Nachkriegszeit sehr stark eingegangen worden. Man hat eben gerade verhindert, dass er irgendwie über den sozusagen staatlichen Institutionen steht. Und entsprechend hat er heute für einen Grossteil der Bevölkerung bei weitem nicht mehr das Gewicht, was er eben 1945 oder in den Jahren zuvor gehabt, wo er wirklich noch die, kann man sagen, Halbgott war, zumindest die nebulöse Figur, wo die japanische Geschichte, das Volk, der Staat, die Nation sozusagen verkörpert hat bis zu einem gewissen Grad.
Noch letzte Frage, wir sind schon fast am Schluss. Zukunft, fragt man bei uns immer, schafft das Japan, kann das wieder aufgebaut werden? Schafft es?
Ich denke schon. Also es gibt auch einen ganz starken Diskurs, den man immer wieder hört in Japan, das ist das Gambare. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen die Krisen überwinden. Und da bin ich sicher, dass es auch das mal der Fall wird sein. Je nachdem können wir auch erwarten, dass ein gewisser sozialer Wandel eintritt, dass zum Beispiel die Zivilgesellschaft gestärkt wird, dass sicher die ganze Energiepolitik diskutiert werden wird. Aber ich bin sicher, dass sie auch aus dem Loch wieder raus werden kommen.
Dann sagen wir also Gambare, haben Sie gesagt?
Genau, Gambare.
David Giavacci, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.